When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Markus Dresen, Moderator aus Berlin.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Olli Perall, Moderator aus leider nicht Liverpool und arbeitend in Hannover.
Und man muss vielleicht eine kurze Einführung machen. Warum sitzt Olli Perall mir gegenüber? Olli Perall und mich verbindet eine professionelle und auch herzliche Freundschaft, seitdem wir mal zusammen gearbeitet haben.
Richtig, das war für einen relativ kurzen Zeitraum, 6 Monate, in Kassel bei einem Sender namens Radio Bob. Und wir haben da viele schöne neue Dinge eingeführt, die es nicht mehr gibt. Da haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt. Genau. Und vielleicht kann man auch noch sagen, dass wir zwei reifere Herren mittlerweile sind. Weit in den 50ern, aber jung geblieben.
Aber
sehr jung geblieben.
Denn ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir sind in einem anderen Universum.
In einem Paralleluniversum.
Und dieses Universum ist schöner.
Es ist deswegen schöner, weil es die Beatles noch gibt.
Genau. Die Beatles haben sich nämlich nicht gestritten.
Richtig. Sie haben sich im Grunde genommen über die Jahre hinweg weiter lieben gelernt und haben sich nicht Ende der 60er, Anfang der 70er getrennt, sondern haben sich gesagt nach einer kurzen Auszeit, okay, wir machen weiter und zeigen es der Musikwelt.
Genau, und deswegen haben wir uns vorgestellt, wie wäre es, die 10 besten Platten der Beatles von 1970 bis 1980 zusammenzustellen.
In diesem Paralleluniversum.
So, und wir haben uns von vornherein einfach mal so überlegt, es müssen immer mindestens 10 Songs sein, sonst wäre es ja irgendwie, wäre es ja böse. Es gibt auch die Möglichkeit, dass wir ein Doppelalbum haben, aber jetzt gibt es natürlich einige grundsätzlichen Fragen, die wir eben schon mal versucht haben zu klären. Für mich eine der zentralen Fragen für dieses Projekt ist, gibt es Yoko?
Es gibt Yoko, allerdings in einer anderen Funktion.
Okay, und wie wäre diese Funktion?
Wir würden jetzt nicht so weit gehen zu sagen, wir trennen sie von John Lennon, weil das ist schon ein Pärchen, das gut, wirklich gut zusammenpasst,
das stimmt.
Muss man wirklich sagen. Also wenn man sich so ein bisschen mit den beiden beschäftigt, das war schon wirklich eine ehrliche, eine große Liebe.
Ja.
Also deswegen würde ich nicht sagen, dass wir sie rausbeamen aus diesem Paralleluniversum, sondern sie darf noch mit John Lennon zusammen sein, aber die Band hat sich dann irgendwann gesagt, na anders, Ringo Starr, Paul McCartney und George Harrison sind irgendwann auf John zugekommen und haben gesagt,
John, hör mal
John,
zu.
Die Yoko ist ganz okay, aber sie ist keine gute Produzentin. Und wie wäre es eigentlich, wenn wir die Frauen allgemein einfach rauslassen aus dem Produktionsstudio?
Genau. Ja. Das heißt aber auch, dass Linda dann nicht mehr Backing Vocals singen kann.
Ja.
Das ist ein bisschen schade. Weil du weißt, dass Linda schon bei den Beatles Backing Vocals gesungen hat?
Das weiß ich nicht, aber das ist auch die eine oder andere Neuigkeit, die wahrscheinlich auch für den Hörer hier übermittelt wird.
Das finde ich das Interessante. Sie hat auf Let It Be, singt sie im Chor mit. Weil McCartney gesagt hat, er braucht da einen Ton, einen hohen Ton, den kriegt er nicht und hat sie gefragt. Ich glaube, die Nummer war einfach nur, wenn Yoko schon die ganze Zeit
dann
hier ist, dann muss
meine
Linda
auch.
Genau, meine auch. Und Linda hat dann den ganz hohen Ton gesungen. Wenn man das weiß, hört man es immer wieder. Ich wollte nur gerade das Thema Yoko ein bisschen abschließen. Für alle Menschen da draußen, Yoko hat auf einem Beatles-Album mitgesungen.
Auf welchem?
The Continuing Story of Bungalow Bill auf dem weißen Album.
Hey, Bungalow Bill.
Die Frau, die da singt, das ist Yoko. Das ist furchtbar. Gut, aber was wir vielleicht auch jetzt hier etwas klären sollten, wir haben ja mal diesen Plan gehabt, die John and Paul Show zu machen.
Genau, ja.
Weil Olli ist ein großer John Lennon-Fan.
Und Markus ist ein riesiger Paul McCartney-Fan, was genau. Ich ehrlich gesagt so gut. Das werden wir ja noch ausarbeiten.
Also ich meine, für mich sind die 10 besten Alben, beziehungsweise die 10 Alben der Beatles von 1970 bis 1980 eigentlich schon veröffentlicht. Das sind die 10 McCartney-Alben.
Nein, das ist natürlich so nicht hinnehmbar. Wir haben ja gerade im Vorgespräch, habe ich ja schon ganz kurz meine Meinung über Paul McCartney geäußert. Ich bin natürlich ein riesen Beatles-Fan und ich bin auch natürlich ein Paul McCartney-Fan.
Du warst bei einem offenen Konzert, ich weiß
es. Aber Paul McCartney fehlte natürlich mit der Trennung der Beatles das künstlerische Korrektiv namens George Martin und John Lennon. Die haben relativ lange gebraucht, bis sie Sachen von Paul McCartney durchgewunken haben. Dies Korrektiv hat Paul McCartney gefehlt in seiner Soloarbeit. Und am Ende, da sind sich auch viele Kritiker einig, ist das einfach so eine bleiernde Mittelmäßigkeit, die Paul McCartney eigentlich bis heute...
Ich habe da eine andere Meinung. Egal, auf jeden Fall, das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns... Also wir haben auch schon mal kurz über Ram gesprochen, da werden wir gleich auch wahrscheinlich drüber reden. Mhm. Das Album von Paul McCartney.
Das zweite Soloalbum, glaube ich.
Das zweite Soloalbum, genau. Was in der Fachwelt, also Menschen, die sich auskennen, als das erste Indie-Pop-Album angesehen wird. Also, wir wollen in der Story weitergehen. Wir haben also dieses parallele Universum und das Kriterium. Was ist das Kriterium? Wir würden quasi sagen, die Songs, die gut genug sind von den Soloalben, schaffen es auch auf das imaginäre Beatles-Album.
Genau, ja. Von denen es 10 gibt, von 1970 bis 1980 oder
1976 wird es ein bisschen schwer für dich.
Das kriegen wir schon irgendwie gebogen und eben in diesem Paralleluniversum gibt es eben diese großartigen Beatles-Alben in den 70er Jahren.
Richtig.
Das ist auf jeden Fall die Idee und ich finde, das ist eine unfassbar schöne Idee, sich vorzustellen, was da noch alles gekommen wäre von den Beatles. Es ist ja wahnsinnig viel gekommen in der Vorbereitung unseres kleinen Podcasts hier. Bin ich auf viele Solo-Stücke gestoßen, wo ich gedacht habe, wow.
Genau, und das ist letztendlich auch so, wenn man das jetzt mal so nennen will, der Nutzen auch von diesem Podcast. Man muss jetzt gar nicht so wirklich sich auskennen mit der Solo-Arbeit, sondern wir stellen die Perlen vor. Und vielleicht hat der ein oder die andere ja Lust dann zu sagen, das klingt doch geil, das Soloalbum möchte ich mir mal anhören. Interessanterweise ist die Stimmung spielt uns, das hat eigentlich gar nichts mit dem Podcast zu tun, sondern es ist eigentlich ein Zufall, die Stimmung spielt uns ja gerade so ein bisschen in die Karten, dass wir, dass es gerade einen riesengroßen Tumult gibt um die Beatles.
Ein Hype, man kann es nicht anders sagen. Ja. Geht um den Beatles-Film, wo halt im Grunde genommen die Situation bei der Produktion von Let It Be, diese 50 Stunden Filmstunden Material, die man dort aufgezeichnet hatte, dass die sozusagen neu zusammengefasst wurden und dass man daraus eben einen dreiteiligen Film gemacht hat.
Und aktuell gibt es da eine große Diskussion. Es gibt einen Originalfilm. Ich habe den damals im Kino gesehen.
Ja, ich habe ihn mir als Super 8 damals irgendwo ausgeliehen. Ich weiß es noch.
Michael Lindsay
Hawk hat ihn gemacht. Und im Partykeller meines Vaters habe ich mir das Teil mit ein paar Jungs aus meiner Klasse angeguckt. Sensationell. Gibt's aber den Film, hat Paul McCartney dann irgendwann...
Der ist richtig verboten
worden.
Aus
YouTube dann streichen lassen und es war nicht mehr möglich, sich den Film anzuschauen.
Und das hat auch Gründe, weil dieser Film ist wirklich, also ich bin aus diesem Kino wirklich heulend rausgegangen, weil ich dachte, boah.
Ja, weil er die Trennung der Beatles manifestiert. Beziehungsweise aufgezeigt hat.
Jetzt gibt gerade die große Diskussion, also so ein Regisseur-Bashing. Michael Lindsay Hawk hieß der Regisseur, der aus den Aufnahmen damals diesen Film gemacht hat und eigentlich einen Abgesang auf die Beatles produziert hat. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Danach, wenn man den gesehen hat, dachte man, klar, haben die sich getrennt.
Ja.
Jetzt kommt ja der neue Film und der soll quasi das zeigen, was eigentlich bei
der
den Aufnahmen...
Der zeigt ein anderes Bild.
Richtig.
Und schon allein der Trailer... hat bei mir wirklich, also ich habe dir ja sofort eine SMS geschickt, dass ich da wirklich gleich Pipi in den Augen hatte, weil das sind so klare Bilder, so scharfe Bilder, dass man wirklich denkt, die wurden vor ein paar Wochen aufgezeichnet. Ja. Und das schafft auch diese Nähe zu der Band, die man filmisch so eigentlich nicht kennt.
Richtig.
Einfach durch die technischen Möglichkeiten, die man heute hat.
Und deswegen gibt's aber gerade so diese große Diskussion. Ringo Starr macht dieses Regisseur-Bashing und sagt, dass Michael Lindsay Hawk damals halt auch einfach sich darauf so konzentriert hat, das Böse zu zeigen, und das wäre überhaupt nicht so gewesen. Ich nehme mal an, das kann man auch so ein bisschen unter Promotion-Aktivitäten.
Die Wahrheit liegt möglicherweise in der Mitte. Klar genau. ist, dass die Jungs die Schnauze voll voneinander hatten.
Richtig.
Das, glaube ich, kann man schon sagen.
Richtig. Aber ich finde, wenn man jetzt halt im Zuge dessen ist, sind ja auch, das wird auch interessant für uns werden, ist ja auch diese Beatles Let It Be LP nochmal als Sammlung rausgekommen mit Outtakes etc. Und wenn man sich da anhört, weil sie haben ja an Songs gearbeitet, die dann später auf Soloalben erschienen sind.
Richtig.
Und wenn man sich da Aufnahmen anhört, denkt man auch so, oh, wäre das geil gewesen.
Ja.
Und das, genau dieses Gefühl, das werden wir hier in diesem Podcast.
Das ist die Idee, und das ist auch eine ganz charmante Idee, und das ist auch eine richtig tolle Idee.
Ja.
Und das hat auch einen Mehrwert für unsere Hörer, für die Hörer. Weil auf die Idee ist noch keiner gekommen. Nee. Und das ist im Grunde genommen vom Prinzip her, zeichnen wir Kassetten auf.
Richtig.
Mit einem
Richtig.
Potpourri der schönsten Solo-Nummern und packen die auf neue großartige Beatles-Alben.
Und diese Beatles-Alben kann man nicht nur einfach jetzt hier im Podcast hören, wie sie entstehen, sondern man kann sie dann auch wirklich auf den Playlists. Also in der jeweiligen Folge gibt's in den Shownotes einen Link zu der Playlist des Albums, was wir zusammenstellen. 1970.
Da geht's los. Aber bevor wir loslegen,
okay.
habe ich irgendwann geschenkt bekommen. Okay. Zu Weihnachten vor ein paar Jahren ein Beatles-Quiz
mit
vielen lustigen Fragekarten. Ja. Mhm. Ich fange mal an.
Um das auch einfach klar zu machen, das werden wir jedes Mal. Wir werden quasi jedes Jahr einläuten mit ein paar Fragen.
Mit ein paar Fragekarten. Genau. In welchem Lied zitieren die Beatles den ersten Vers des französischen Kinderlieds, jetzt kann ich kein Französisch, Frère Jacques?
Das ist All You Need Is Love. All You Need Is Love.
Es gibt jetzt drei mögliche Antworten, das machen wir nicht, Nein. sondern man muss dann schon richtig darauf antworten. Antwort ist tatsächlich Paperback Writer,
oh.
die Nummer aus dem Jahre 66, ist oh. außerdem die erste, bei der im Aufnahmestudio mit ADT, Automatic Double Tracking, und dem Stereospektrum gespielt wurde. Außerdem wurden zu der Single zwei Filme gedreht, die als erste Musikvideos der Geschichte gelten.
Genau, das haben sie nämlich erfunden, weil sie nicht nach Amerika wollten in die Talkshows.
Genau.
Genau. Mhm.
Das waren die ersten Videos von wegen MTV.
Ich stelle ja auch eine Frage. Mhm. Musikgene sind eben vererbbar. Welcher Beatles-Spross landete mit Saltwater 1991 einen Hit? Ist relativ simpel.
Julian, ne?
Julian.
Julian Lennon, ja.
Julian Lennon, 1993 geboren. Ja, das ist Julian
Machen
Lennon.
Wir zwischendurch als Auflockerung.
Richtig, machen wir so als Auflockerung, damit wir auch mal, ja. Weil ich habe dir die erste Frage, die nämlich hier war, die war zu simpel. Die habe ich einfach weggetan.
Okay, welche wäre das gewesen?
In welchem Film kriegt Ringo einen Ring?
Help?
Ja, natürlich. Das ist,
ja, klar.
Das ist so simpel. Okay, wir sind im Beatles-Universum. Wir sind 1970. Ja. John Lennon hat sich von Ringo Starr bequatschen lassen, weil Ringo Starr war ja immer so derjenige, mit dem sie alle geredet haben. Auch wenn sie sich richtig zerstritten haben, Ringo war immer die gute Seele.
Genau, Ringo hat sich nicht gerne auf eine Seite ziehen lassen.
Richtig, richtig. Ja.
Und Ringo war auch immer der Älteste.
Richtig.
Deswegen hatte er so ein bisschen, er war immer so für die Jungs der große Bruder.
Und wir gehen jetzt einfach mal systematisch vor. Wir sagen irgendwie, okay, das erste Soloalbum von, ich bin heute dein Gastgeber, deswegen darfst du anfangen. Das erste Soloalbum von John Lennon. John Lennon, Plastic Ono Band.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das. Auch wenn es jetzt nicht so passt in unserer Aufteilung, aber ich mag das.
Ja, man muss es nicht nur mögen, man muss es vor allem verstehen.
Dann fang doch mal an.
Ja, dieses Album gilt ja für viele Insider, für viele Kritiker, für viele Musikjournalisten als das ehrlichste Rockalbum aller Zeiten.
Ja.
Warum ist das so? Weil John Lennon sich in dieses Album oder mit diesem Album, er hat all das in dieses Album gepackt, was ihn belastet, was ihn beschäftigt, was ihn in der Vergangenheit gequält hat, Kindheit, Verlust der Mutter und all diese Dinge hat er in dieses Album. Es ist im Grunde genommen ist es ein Seelenstrip.
Mhm.
Ein Seelenstrip mit relativ einfacher Instrumentalisierung und die Texte sind einfach gnadenlos offen und ehrlich.
Es wird ja auch immer das Urschrei-Album genannt.
Ja. Er hat sich ja irgendwann in Therapie begeben.
Mit Janov, der irgendwie so ein Psychologe aus den Es ist eine Methode, die wird auch durchaus kritisch.
Da geht es darum, sozusagen negative Erlebnisse aus der Kindheit wiederzubeleben.
Genau, und auszuschreien, deswegen Urschreitherapie. Und aufgrund dieser Therapie hat er dann dieses Album aufgenommen. Mit, was ich ziemlich interessant finde, Ringo ist dabei.
Ringo ist dabei als Schlagzeuger.
Klaus Voormann.
Ja, die alten Kumpels aus Hamburger Zeiten. Die beiden übrigens sind auch bei anderen Soloprojekten auch mit dabei. Also man hat da sozusagen an seine Kumpels gedacht und dann auch mit denen weitergearbeitet.
Okay, wir haben auf diesem Album, ich hab's hier, wir haben da drauf 9 Nummern.
Ich hätte hier gerade an der Stelle noch ein wirklich cooles Zitat von John Lennon zu diesem Album. Der hat nämlich gesagt, das Plastic Ono Band Album war nett und minimal. Nur meine Gitarre oder mein Klavier und Bass und Schlagzeug. Und ich denke, es ist das Beste, was ich je gemacht habe. Und ich glaube, da hat er recht.
Wahrscheinlich ist es so.
Irgendwann kam dann noch Imagine, das ist natürlich auch ein, aber das
später. Da kommen wir später zu. Ich habe da durchaus eine andere Meinung.
Okay, darf man ja haben. Das Album steht auf jeden Fall in der Liste des Rolling Stone. Das ist ja die Musikbibel. Mhm. Für alle, die das Rolling Stone nicht kennen, steht das Album auf Platz 22 der größten Rockalben oder Alben aller Zeiten. Mhm. Da gehört es auch hin. Mhm. Eigentlich kann man es auch in die Top 10 wählen, aber Platz 22 lassen wir nochmal
durchgehen. Lass mal durchgehen. Zu der Zeit, als John und Paul noch zusammen geschrieben haben, also bis 1965, 66, waren die Songs sowieso gesetzt, aber der Rest wurde dann einfach vorgespielt. Und da wurde gesagt, hier, hört mal, ist es gut. So, jetzt würde John Lennon ins Studio kommen und würde die Songs seines Soloalbums vorstellen. Welchen würde er vorstellen?
Welchen er vorstellen würde? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also Working Class Hero ist sicherlich ein Titel, der sehr hoch anzusiedeln ist.
Das finde ich interessant.
Ich finde ihn deswegen so stark, weil er politisch ist. Und ich glaube, deswegen ist es ein Titel, der meiner Meinung nach gerade aus diesem Album Plastic Ono Band relativ weit hoch anzusiedeln ist.
Mir ist der, ja, wir können darüber diskutieren, aber mir ist der zu sehr Dylan.
Nee, also ich glaube, da ist John Lennon als Künstler zu emanzipiert, als dass er sich da einem Bob Dylan irgendwie annähern muss.
Ich finde den nicht.
Werden und gerade auch vielleicht Jugendliche, vielleicht hat er sich da auch selber so ein bisschen gesehen, von Anfang an von den Lehrern unterdrückt werden und sie versucht, in eine bestimmte Richtung zu lenken.
Okay, es gibt diesen schönen Satz von Jackson Brown, der heißt, talking about music is like fucking for virginity. Ach, ja. Deswegen, das ist der Song jetzt hier mal, Working Class Hero. Also deswegen auch so diese Nummer von wegen, ich weiß, es ist jetzt akkusant, darüber zu sprechen, aber they make you feel small.
Ja, es ist einfach. By giving you no time, es ist instead dieses simple Gitarrenspiel. John Lennon als Gitarrist wurde immer unterschätzt, möchte ich an der Stelle nochmal sagen.
Das stimmt.
In der Einfachheit eine wunderbare Gitarrenbegleitung. Die Stimme von John Lennon ist.
Ich sag dir, warum ich auch Schwierigkeiten habe. Der ist mir zu wenig subtil. Warum nennt er den Song Working Class Hero? Das ist so in the face. Okay, ich sehe schon, wir können nicht reden. Also Working Class Hero, wir schreiben das jetzt mal auf. Album Nummer 1.
Er muss auf jeden Fall mit drauf.
Working Class Hero.
Und vor allem, der Titel hat ja eine Pointe. Das ist ja das Entscheidende bei Working Class Hero.
Ja.
Ja. Wo er im Grunde genommen die eigentlich die herrschende Klasse kritisiert, die halt den Arbeiter unterdrückt.
Ja.
Am Ende sagt John Lennon, wenn du ein Held sein willst, dann folge mir. Und damit führt er das Ganze ja ad absurdum. Und das ist einfach eine Leistung als Songwriter, als Autor, die, also mir geht es da kalt den Rücken runter. Also das ist für mich einer der ganz, ganz großen John Lennon-Titel. dem noch viele andere folgen sollten, aber der muss auf jeden Fall, und da sind wir wieder in unserem Paralleluniversum.
Auf das nächste Album der Beatles, ja, 1970.
1970 auf jeden
1970
Fall.
Kommt das Beatles-Album raus mit Working Class Hero. Ja. Das, wir werden ja immer erstmal die Songs sammeln und dann werden wir uns darüber unterhalten, wie sie, was wird der erste Song sein.
Ja.
Was, du hast noch, oder ich sage jetzt einfach mal, was ich von dem Album nehmen würde.
Ja, ich bin gespannt.
Ich würde definitiv Mother nehmen.
Mother, ja, würde ich definitiv auch unterstreichen.
Weil Mother ist für mich, das ist wirklich auch, das ist Urschrei. Und das ist auch eine Art und Weise, damit umzugehen, mit dem, was John Lennon mitgemacht hat. Ich meine, das war kein glückliches Verhältnis mit seiner Mutter.
Ja, was heißt glückliches Verhältnis? Julia ist ja 58 verstorben bei einem Autounfall. Ja.
Und der ist bei seiner Tante Mimi aufgewachsen.
Da war John Lennon 17.
Ja.
Die hatten gar nicht mal so ein schlechtes Verhältnis. Das wird immer falsch dargestellt. Ich glaube, die hatten ein ganz normales Verhältnis. Julia war seine Mutter. Sie musste sehr viel arbeiten, um irgendwie durchzukommen. Da hat man sich jetzt nicht jeden Tag gesehen oder umarmt. Und dann kam irgendwann der Autounfall. Und dann musste er zu seiner Tante. Und das wird verarbeitet in diesem Song. Und am Ende des Titels geht's ja eigentlich rein in diese Urschreitherapie.
Ja.
Und da geht's ja nicht nur um Julia in dem Titel Mother, sondern auch um seinen Vater, der ja die Familie, da war John noch ganz, ganz klein, verlassen hat.
Ich finde es immer so lustig, der war Steward auf einem Schiff.
Ja, der hatte auch gewisse künstlerische Erfolge, ja, glaube ich, sogar. Er ist dann irgendwann, da haben die Beatles, Hard Day's Night, glaube ich, während der Dreharbeiten ist Johns Vater irgendwann aufgetaucht. Und das muss, glaube ich, ein ganz schreckliches Erlebnis, ja, für John Lennon gewesen sein.
Er wollte Kohle.
Ja, klar. Er also nicht John Lennon, Kohle, sondern sein Vater, ja, wollte die Kohle. Ja. Ja. Und da geht's in diesem Titel, also eigentlich müsste der Titel Mother and Father heißen. Ja. Und wir hören ja jetzt hier im Hintergrund schon,
da wird geschrien.
Das steigert sich ja und auch hier kriege ich totale Gänsehaut.
Ja, ja. Das ist ein klasse Titel. Also weil der tut es. Und der ist auch subtil, finde ich. Weil
und das ist ein Titel, den kann man eigentlich bis heute einem Paul McCartney auch gar nicht zutrauen. Weil diese Bereitschaft, sich dermaßen zu öffnen, nicht nur einem Psychiater gegenüber, sondern der ganzen Welt, der ganzen Fangemeinde. Dazu gehört unglaublich viel künstlerische Freiheit und Kreativität und ja, das ist einfach John Lennon.
So, okay.
Du notierst es.
Mother finde ich, nee, das kann ich auch wirklich, also bei Mother mache ich jetzt hinten nochmal so richtig so einen Haken.
Ja.
Da können wir uns drauf einigen. Ja. Also Mother finde ich, können wir uns definitiv drauf einigen.
Ich würde ganz gerne nochmal, ich habe ja eben John Lennon zitiert.
Der Mann hat hier Zettel liegen.
Ja, ich habe mich vorbereitet. ich habe ja gerade eben schon ein Zitat von John zum Plastic Ono Band Album genannt. Ich habe noch eins.
Ja.
John hat gesagt, die Poesie auf diesem Album ist allem überlegen, was ich je getan habe, weil es nicht selbstbewusst ist. Ich hatte die geringsten Probleme beim Schreiben der Songs. Es gibt keinen Bullshit, es ist realistisch und es ist wahr für mich. Boah.
Ja.
Ja.
Das hätte er mal beibehalten sollen. was mir eben aufgefallen ist, und jetzt kommen wir in die Nerd-Geschichte rein, was mir eben aufgefallen ist, gerade bei Mother, ich hätte tierisch gerne eine Aufnahme von Paul McCartney am Bass bei dieser Nummer. Mhm. Weil das wäre ein Feuerwerk gewesen. Wir können jetzt auch mal darüber reden, dass das ja auch einfach gute Musiker gewesen sind.
Oh ja.
Also, sind einfach richtig gute Musiker gewesen. Und was Paul McCartney am Bass kann, das...
Du bist ja der Musiker von uns beiden.
Ja.
Also ich kann auch 3-4 Akkorde spielen, aber das war's dann schon. Du kannst mit der Gitarre richtig gut umgehen. Mein bescheidenes musikalisches, technisches Wissen, da würde ich schon sagen, dass Paul McCartney der bessere Musiker am Ende.
Das ist er sicher, aber ich finde das, also John Lennon ist halt wirklich, der ist effektiv. Der wusste, was er tut. Mhm. Also John Lennon hat wunderbare Bassparts gespielt. Hey Jude ist der Bass von John Lennon. Das sind ja auch solche Sachen, so die man dann schnell mal vergisst. Das hat er alles ziemlich geil gemacht. Allerdings ist McCartney natürlich das Musical Animal. Also der ist einfach, das ist eine Ausnahmeerscheinung.
Definitiv.
Du gibst dem Instrument in die Hand und zwei Minuten später, ja. Also es gibt diesen Hit Dance the Night, wo er das erste Mal mit einer Mandoline gespielt hat. Mhm. Die hat er irgendwie geschenkt bekommen und dann hat er ausprobiert und was macht Paul McCartney? Ja. Er macht eine Single draus. Ja. So, also das ist so typisch. Wir reden gerade über Paul McCartney.
Ja.
Ich finde, ein Song, der nicht fehlen darf auf diesem Album.
Von Paul McCartney.
Ist dieser Song. Das ist auch mein absoluter McCartney-Lieblingssong. Nummer 1 in Amerika.
Every Night? Nee.
Jetzt fange ich an zu weinen.
Maybe I'm amazed. Klar, logisch.
Diese Nummer ist einfach... Das ist für mich einer der größten Liebeslieder, die es überhaupt gibt.
Ist er drauf auf seinem ersten Soloalbum?
Das ist 1970. Ja. Das ist die Single seines ersten Soloalbums.
Das Album hat ja Platz 1 erreicht,
richtig,
der Albumcharts. Und das lag wahrscheinlich auch unter anderem an dieser Nummer. Die spielt ja bis heute live.
Die ist einfach, also ich meine, es gibt, es ist noch in den 70ern nochmal veröffentlicht worden als Single, Live-Single von dem Wings Over America. Ist die bessere Version, muss man ganz ehrlich sagen. Wie hieß er nochmal? Jimmy McCulloch an der Gitarre. Ist einfach ein riesengroßes Solo drin. Aber der Rest
des Albums ist ziemlich verloren. Also ich bin gerade von Hannover nach Berlin gefahren, um hier sitzen zu dürfen, habe mir das Album nochmal angehört.
Ja.
Und muss sagen, der Rest ist halt, also wie ein einsamer alter Mann, der in seinem Studio sitzt, alle Instrumente hat er ja selber gespielt auf diesem Album. Er hat das ja komplett alleine auch produziert.
Er hat sich
Es wirkt, man spürt halt diese Haltlosigkeit. Also dass ihm da, das haben wir ja schon gesagt, dass ihm das Fundament eben namens Beatles da plötzlich entzogen wurde. Das spürt man bei dem Album. Das Album ist mehr so eine Session eigentlich, oder?
Ja, aber ich finde die Parallele ziemlich spannend, weil für Lennon war diese Urschreitherapie quasi auch seine Art und Weise, mit all dem abzuschließen. Also das war so dieses große Ausrufungszeichen zu sagen, ich bin kein Beatle mehr, ich bin kein John mehr, den ihr irgendwie mit euren irgendwelchen kleinen Püppchen und so kauft. Ich bin jetzt John Lennon. Der hat sich ja auch umgenannt. John Winston Ono Lennon hieß er dann. Und das war sein Therapiealbum. Und das McCartney, das erste Album, ist sein Therapiealbum, weil Linda gesagt hat, das geht so nicht mehr.
Klar, Therapiealbum, schön und gut, wie bei John, aber trotzdem geht es ja darum, was da musikalisch am Ende bei rumkommt.
Das ist eine andere Frage, aber zuerst mal finde ich diese Parallele,
die sind
das ist
definitiv
schon,
vorhanden. Ja.
Das ist schon echt heftig, also wie eng die auch verbunden waren. Ja. Das ist für mich immer das Interessante daran, dass die waren, bis John Lennon gestorben ist, immer eine Familie. Mhm. Und das waren sie auch bis zum Schluss. Das waren sie einfach immer bis zum Schluss.
Und beide haben ja dann auch Halt in ihren Frauen gefunden.
Richtig.
Zwei starke Frauen, richtig, auch wenn von außen betrachtet beide irgendwo so ein bisschen für die Fans problematisch waren. Ja. Aber die haben da schon im Hintergrund relativ viel geleistet. Und die Jungs, sensible Künstler, John Lennon, Paul McCartney, Zweifelsohne mit dünner Haut, glaube ich, versehen, haben die schon aufgefangen.
Absolut.
Das muss man schon sagen.
Absolut. Und ich finde auch so diese das ist auch kein Zufall, dass das so passiert ist, weil als die sich nicht mehr hatten, brauchten die einen Ersatz.
Ich bin ein Freund von Zitaten. Der Melody Maker hat geschrieben zu diesem Album 1970, meist, und das habe ich eben ein bisschen geklaut, das hatte ich im Hinterkopf, meist hört man nur einen Mann alleine in einem kleinen Aufnahmestudio, der sich an ein paar halbfertigen Songs mit viel Instrumentalbegleitung versucht. Jetzt ist das natürlich die Meinung eines Musikjournalisten, das ist schon klar, aber ich kann das gut nachvollziehen.
Was wir auf jeden Fall auch mit auf die Platte nehmen müssen, weil es sollte eigentlich schon auf dem Beatles-Album Let It Be drauf sein, ist dieser Song. Es gibt eine Aufnahme von den Beatles, von Teddy Boy. Ich finde, der Song ist scheiße. Aber man muss irgendwie auch so im Paralleluniversum sich...
Ja, aber das ist so dieser
klassische McCartney-Song.
Das ist dieser typische Paul McCartney-Klang auch.
Und jetzt kommt
aber man wippt halt auch unweigerlich
sofort,
nicht.
Ja? Sofort.
Das ist halt klassisches Songwriting und das schüttelt er halt mal
einfach so
aus dem Ärmel
raus.
Ja? Aber es hat eben keine Tiefe. Ne? Es ist so ein Alltagsschlager.
Ja? Aber der ist gut.
Der ist gut, ja. Sehe ich auch auf dem Album, auf dem ersten. Ja.
Ja. Es ist furchtbar, wir streiten uns gar nicht, aber das kommt erst noch. Ich sage nur 1973.
Naja, man kann sich auch einig sein im Streit.
Ja, genau. Also, man muss vielleicht quasi so im Off nochmal erzählen, als wir das geplant haben hier, habe ich als erstes eine SMS an Olli geschrieben, 1973 wird hart für dich. Aber da kommen wir zu. Wir sind ja bei 1970.
Ich bin gespannt.
Teddy Boy.
Ich habe ja auch reingehört in das Album.
Was würdest du noch rausnehmen?
Also ich muss ja erstmal sagen, dass ich ein, zwei Titel auf einen Anhieb gar nicht erkannt habe, weil das, was ich ja gerade eben schon gesagt habe, dass ich zwar ein riesengroßer Beatles-Fan bin, aber mich mit den Solo-Projekten der Jungs gar nicht so sehr auseinandergesetzt und vor allem auch gar nicht so sehr identifiziert habe. Deswegen ist es für mich, was wir hier machen, hat auch echt, es klingt für mich alles sehr neu.
Ja.
Ja, ich habe auch zwei Titel vorgeschlagen aus dem Album.
Ja.
Und zwar Junk.
Junk
und Every Night.
Every Night, ja. Ich meine, Every Night ist natürlich auch ein bisschen, also fangen wir mal mit Every Night, das war auch eine Single.
Mhm.
Es war auch eine Single, die kennt man vielleicht sogar.
Entstand übrigens 1968, also noch während der Zeit zusammen mit den Beatles.
Es gibt, wie heißen diese Sessions nochmal zum weißen Album?
Da bin ich überfragt jetzt.
Die waren in dem Haus von George Harrison und da gibt's auch eine Aufnahme von, als er das vorgestellt hat.
Und der Song hier ist übrigens entstanden während der Zeit in Indien, als sie da... Ja. auf der Guru-Reise unterwegs waren, war ja sehr produktiv, viele Titel sind auf dem weißen Album gelandet. Die Nummer hätte auch auf dem weißen Album durchaus landen können. Finde ich auch eine typische Paul McCartney-Nummer. Ja. Mag ich ganz gerne, finde ich.
Ja, das ist auch, wahrscheinlich wäre es die Single, das müssen wir dann auch aus Baldowern. Ist es die Single?
So ein Feel-Good-Ding könnte auch für eine Rama-Werbung ganz gut zu gebrauchen sein. Und ich habe noch was gefunden, genau, ich gucke gerade in meine Recherchen, 68 aufgenommen und zwar zusammen im Haus von George Harrison.
Genau.
Da sieht man mal, wie eng die Jungs waren, richtig. Die schreiben.
Das sind diese Sessions, das sind die, wie hießen die denn nochmal, diese Sessions, das finde ich gleich raus. Da gibt es, wenn man sich die anhört, genau, da gibt es auch diese Aufnahme mit Every Night und insofern ist gesetzt. Wir sind würde aber jetzt schon zu Paul McCartney, natürlich dem besseren Musiker. Wir gehen nochmal zurück.
Ich hatte noch einen zweiten Titel da vorgeschlagen.
So.
Junk hatten wir das schon.
Junk hatten wir noch nicht. Das hast du recht. Das habe ich jetzt aber nicht absichtlich unterschlagen.
Wollen wir mal kurz reinhören?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Geiler Song. Ja. Super geil.
Der hat mich schon gefesselt. Ja. Bei so einer Nummer frage ich mich dann immer, wie hätte der geklungen, wenn da George Martin noch mit dabei gewesen wäre?
Ja.
Weil das ist ja so ein, das Ding ist relativ naked, sagen wir mal. Und,
Wobei, er kommt, nachher kommt ja noch was. Aber hör dir mal den Bass an. Bei dieser.
Bye. Ja, ein...
Der Bass ist großartig.
Wir müssen natürlich auch irgendwann über die gesanglichen Qualitäten, aber noch gar nicht gesprochen, ne? Von John Lennon und Paul McCartney. Das ist so ein bisschen Jazz-like. Und feel good.
Das ist schon richtig cool.
Es ist relativ groß.
Danke,
ja,
für also, den Song.
Ja.
Danke für den Song. Also den hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht so aus, aber er ist einfach großartig. Ich meine, dann...
Der wurde übrigens, das habe ich auch noch recherchiert, das ist mir gerade eingefallen, ja. Der wurde aufgenommen auch Ende der 60er während eines Griechenland-Urlaubs.
Okay.
Also da spürt man auch so ein bisschen die, ja, die Stimmung des Mittelmeeres. Also der, welche Titel haben wir jetzt?
Wir haben Lady, I'm Amazed, Teddy, ja, Boy und Junk und wir, ja, haben Working Class Hero und wir haben Mother. Aber das ist noch...
Doch, und
das ist noch nicht genug.
Das glaube ich aber auch.
John Lennon muss jetzt hier noch. Aber wir haben 1970 einen sehr starken George Harrison.
Ja, er war der Erste mit einem Nummer 1 Album.
Und einem Nummer 1 Hit, der ihm zwar nachher auf die Füße gefallen
ist. My Sweet Lord. John Lennon und Paul McCartney haben richtig abgekotzt, weil... Der kleine
jetzt,
George, der viele lange Jahre gar nicht so richtig ran durfte, was Songwriting anging bei dem Beatles, stand der immer in der hinteren Reihe. Klar, er hatte die beiden größten Songwriter aller Zeiten vor sich, da ist es nur schwer, sich durchzusetzen. Aber dann kam eben dieses Album, All Things Must Pass, mit My Sweet Lord, das beides Nummer eins, die Single als auch das Album. Und damit war er der erste Ex-Beatle mit einem Nummer eins Erfolg. Und John Lennon und Paul McCartney als Alpha-Tierchen, ich glaube, die sind beide zusammen in die Urschreit-Therapie gegangen. Deswegen.
Das glaube ich auch. Das,
ne?
Glaub,
oder?
Das glaube, ja, ich auch, definitiv. Also der hat es denen echt gezeigt. Also er hat es ihnen ja schon auf Abbey Road gezeigt. Mhm. Auf Abbey Road hatte er die beiden Singles.
Something.
Und Here Comes the Sun.
Here Comes the Sun, richtig.
Und Come Together war nur die B-Seite von Something. Ich meine, sie haben zwar draufgeschrieben Double A, aber letztendlich Something war die A-Seite, war der Hit.
My Sweet Lord, ein wunderschöner Titel, sehr religiös.
Ich schreibe das schon mal auf. Ne?
Also. Ja, schreibt, ja, das ist natürlich ein Klassiker, der nicht fehlen darf. Gab dann aber einen relativ großen Plagiatsvorwurf, der auch vor Gericht gelandet ist.
Ja, glaube
ich, wenn man das heute bei Wikipedia nachliest, glaube ich, einer der größten Plagiatsprozesse überhaupt, der geführt wurde. Ich glaube, George Harrison hat das dann am Ende sogar ein Stück weit auch zugegeben, ne, oder?
Nee, hat er nicht.
Hat er nicht?
Hat er nicht. Er sagt bis heute, es ist halt, es gibt diesen schönen Song von ihm, der heißt This Song.
Mhm.
Und in This Song erklärt er es eigentlich. Und er sagt einfach, This Song ist eigentlich, also die Tatsache, dass es so ist oder dass man da diese Parallelen gefunden hat, vermeintlich gefunden hat, ist einfach nur ein Beweis dafür, dass der Lord groß ist, weil der Lord gibt uns einfach diese Dinge ein. Das Interessante ist auch, darf ich das? Doch, ich darf das. Es gibt eine Folge zu My Sweet Lord bei meinem anderen Podcast, 100 Mal Musiklegenden. Da erkläre ich das relativ genau.
Ja.
Das ist nämlich eine Verstrickung mit diesem Arschloch von letzten Beatles-Manager.
Alan Klein?
Alan Klein hat diese Klage eingereicht.
Wahrscheinlich, um am Ende Geld zu verdienen.
Zu kriegen, genau.
Ja. Ist ihm wahrscheinlich auch geglückt.
Der hat musste es nachher zurückbezahlen.
Okay.
Er musste es zurückbezahlen. Also insofern definitiv. Ich würde sogar auch sagen, dass das die Single ist von dem Album.
Ja.
Die John Lennon-Songs sind keine Singles. Das hier ist eine.
Das ist eine klassische Single.
Klassische Single.
Und er vereinte halt die unterschiedlichsten Religionen auch miteinander.
Ja.
Das Christentum, Judentum, Hare Hare Krishna kommt dann auch noch vor, das Mantra. Er verbindet das alles miteinander und das ist natürlich ein unheimlich schöner Gedanke.
Absolut.
Der dahinter steht.
Und ich finde auch, was definitiv draufkommen muss, und das wissen wir seit der Veröffentlichung dieser Let It Be Sonderedition jetzt im Zuge des Filmes, ist dieser Song hier, weil es gibt eine Version von den Beatles. Es gibt definitiv eine Version von den Beatles. All Things Must Pass.
Oh ja.
Großartig. Das ist der Titelsong von dem Album. Ich finde die Produktion furchtbar hier.
Das ist Billy Preston, ne, der da mitproduziert hat.
Nee,
oder?
Das ist Phil Spector. dieser furchtbare Typ, der auch das Let It Be-Album verhunzt hat.
Der das alles so orchestral ein bisschen aufgepumpt hat.
Das hörst du hier
halt. Ja, das stimmt.
Das ist halt einfach, aber ein großartiger Song. Und es gibt in dieser neuen Let It Be, muss man sich anhören, gibt es eine Version von diesem Song, wo die Beatles dreistimmig du liegst da nur und denkst so.
Große Besetzung bei dem Titel. Ich habe mich vorbereitet, im Gegensatz zu dir. Du weißt das alles so aus dem Kopf. Eric Clapton an der Gitarre, bekannt.
Ja.
Ringo Starr am Schlagzeug, bekannt. Und Klaus Voormann am Bass, bekannt.
Ja. Finde ich ziemlich interessant, weil es ja eigentlich fast die gleiche Besetzung wie beim John Lennon-Album.
Genau. Ja. Und der Titel, den kann man eigentlich auch beziehen auf das Aus der Beatles.
Ja.
Da geht es nämlich um Vergänglichkeit, dass alle Dinge irgendwann enden.
Richtig. So. All things must pass. Alles muss irgendwann mal ein Ende haben.
Und ich kriege Gänsehaut.
Es ist ein großartiger Song. Ein großartiges Album.
Es war das erste Album mit drei Platten. Ne?
Das ist richtig. Hat
Geschichte geschrieben, alleine damit. Und Nummer eins in Großbritannien, Nummer eins in den USA. Nicht schlecht.
Das ist schon nicht schlecht, aber es gibt auch durchaus Sachen drauf, wo man sich so fragt, Also George Martin hätte er das produziert, hätte er gesagt, George, ganz ehrlich, lass uns eine gute Platte machen. Wäre vielleicht klüger gewesen, aber ich glaube, es ist auch einfach dieses Statement. Ihr Arschlöcher, ihr wolltet mir nie meine Songs spielen und jetzt zeige ich euch. Ich alles habe, genau.
Ja.
Aber All Things Must Pass definitiv auch drauf.
Ein schönes Plattencover übrigens, da deutet sich ja schon an, welchen Weg George Harrison danach gegangen ist, nämlich den als Gärtner. George Harrison mit Gummistiefeln im Park seines Anwesens.
Friar Park,
Asher oder irgendwo.
Friar Park, riesengroßes Haus. Ich glaube, der Sohn Dani wohnt jetzt da. Wir gehen trotzdem zurück zu John Lennon.
John Lennon, ja. Wir haben A Mother und Working Class Hero.
Richtig.
Ich würde gerne, weil da geht's auch wieder um Politik, im weitesten Sinne den Titel God, also Gott.
Habe ich eben auch überlegt, aber den können wir nicht spielen. Den können wir nicht aufs Album. Ich sag dir warum. Weil er am Schluss sagt, I don't believe in Beatles. Wir können keinen Song auf dem Album haben. The dream is over. I don't believe in Beatles. I just believe.
Das stimmt. Das hatte ich nicht bedacht. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Wir müssen diesen Podcast abbrechen.
Aber ich meine, wir können es eigentlich.
Gott als Konzept. Idee
ist großartig.
Das ist einfach großartig. Sensationell. Wo wir wieder bei diesem Spannungsverhältnis Paul McCartney, John Lennon werden.
Ja. I
don't believe in magic, in Bible, Hitler.
Aber Jesus, am Schluss sagt er, don't believe in Beatles. Yeah.
Just believe in me, Joko und me.
Genau. Insofern
schade.
Hat er ihn selber rausgekickt. Und können wir nicht. Aber was wir aber machen können, ist.
Schneiden?
Nein.
Das Ende wegschneiden.
Das ist ein Song, der muss drauf.
Ja.
Love.
Mhm. Fängt ganz leise an.
Aber es ist einfach ein großartiger Song. Ja. Und der Text ist auch geil. Ich meine, der Mann ist einfach ein zerstörter junger Mann gewesen. Seine Mutter ist gestorben. Sein Vater hat sich nur für ihn interessiert, als
aber
Geld
das
gab.
Ganz interessant, wenn man überlegt, die waren ja noch keine 30, als sie diese Alben geschrieben und komponiert haben.
Der Text ist ganz
in dem Alter hüpfen andere noch um den Weihnachtsbaum mit der Rassel und das ist schon großer Titel.
Also ich finde, der muss drauf. Oder?
Ja.
Da sind wir uns einig, oder?
Definitiv. Wenn es an mir ginge, würden wir alle diesem Album drauf sind.
Also wir sind eigentlich ganz gut. Wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Songs haben wir drauf.
Wir müssen noch einen von Ringo Starr.
Es nützt alles nichts, aber Ringo Starr ist natürlich ja wirklich in dem Jahr auch echt schwierig.
Na klar, er war natürlich wahrscheinlich am Ende das größte Opfer dieser Trennung, weil er war wirklich Bundesagentur für Arbeit, wäre er, hätte er einen Stammplatz gehabt. Aber nein, das wir tun ihm ein bisschen Unrecht, denn 1970 war er einer, der auch tatsächlich ein Album veröffentlicht hat.
Richtig.
Ja, und zwar ein Album mit, ja, wie kann man das sagen, mit englischen Schlagern, also mit Traditionals, sagen die Briten, glaube ich. Und da gibt's eine Nummer, die heißt Sentimental Journey. Weil es war ja so, das Konzept der Beatles sah ja vor, dass es auf jedem Album
einen
Ringo-Titel gibt, beziehungsweise einen Song, den er singt. Und zumindest für das Jahr 1970 sollten wir das beibehalten, ob wir das durchhalten können bis Ende der 70er.
Das müssen wir einfach sehen.
Das müssen wir dann sehen.
Aber okay, Sentimental Journey.
Sentimental Journey. Und dazu gibt's übrigens auch ein sehr charmantes Video, Ringo Starr da produziert hat. Lohnt sich da auf jeden Fall bei YouTube mal reinzuschauen. Und das ist auch eine Nummer, die passt auch auf ein Beatles-Album, finde ich. So dieses kindliche, dieses etwas verspielte, augenzwinkernde passt super auf ein Beatles-Album. Ja.
Ja.
Das ist Ringo Starr.
Das gibt's auch. Ist eine deutsche Version, gibt's auch.
Würde sich zumindest anbieten. Ja. Und Ringo ist da in diesem Video zu sehen. Ich habe es einmal gesehen, jetzt vor ein paar Wochen in Vorbereitung des Podcasts. So richtig, er steht vor einem Orchester, hat da irgendwie so einen Showanzug an und ist, die 60er scheinen sehr, sehr weit entfernt zu sein. Und das ist so eine Nummer, ich glaube, da hätte sogar seine Oma applaudiert. Und die Kollegen von der Bundesagentur für Arbeit.
Herr Star, was können Sie denn?
Ja. Ja. Wobei.
Genau, wir müssen jetzt auch mal ganz ehrlich.
Ringo hat ja eigentlich erst eine gewisse Professionalität in die Band gebracht mit seinem Schlagzeugspiel.
Ne? Ringo Star ist der weltgrößte. Ich meine, der hat ein Tom gehabt. Mehr hatte der. Der hatte ein Tom, was hing und eins, was stand. Und die Filz von Ringo Starr, das ist das Größte auf der ganzen Welt.
Und bis 66 die Live-Geschichten der Beatles ohne Ringo Starr.
Richtig.
Wäre die Band nicht in der Lage gewesen unter den technischen Bedingungen. Also Ringo hat da irgendwie die Band zusammengehalten. Ich bin kein Drummer, aber ich weiß, dass der Drummer relativ wichtig ist für jede Band. Und der hat den ganzen Laden zusammengehalten. Jetzt, klar, John Lennon und Paul McCartney auch als brillante Denker sozusagen.
Aber es braucht einen Ringo.
Ja.
Es braucht
Ringo
einfach Ringo. Ja. Es braucht den einfach. Es gibt zwei schöne Geschichten, die mir jetzt einfallen zu Ringo. Es gibt die eine Geschichte von Hey Jude. Weißt du, warum der späte Schlagzeugeinsatz bei Hey Jude ist?
Verrat es.
Er war auf dem Klo. Ist das wirklich wahr? Und er ist ganz leise rein und hat sich hinter sein Schlagzeug und hat dann eingesetzt. Und dann haben sie am Schluss gesagt, das ist geil. Die zweite Geschichte, es gibt, kann man, oder wir werden es auch verlinken in den Shownotes. Es gibt ein wunderschönes Video und zwar ist es Dave Stewart. Dave Stewart sagt dir was
von den Eurythmics.
Und Dave Stewart hat der hat für die BBC mal eine Talkshow gemacht. Und da ist unter anderem der Ringo Starr als sein Talkgast drin. Und Ringo Starr sagt, weil Ringo Starr als Drummer ist dafür bekannt, dass er diesen Laid-Back-Stil hat. Mhm. Den haben normalerweise amerikanische Drummer. Mhm. Und Ringo Starr als Brite. Das heißt, wenn du 1, 2, 3, 4, hast du auf der 1 die Möglichkeit, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, auf dem E den Schlag schon zu machen, das wären Deutsche.
Entschuldigung, liebe Podcast-Gemeinde, dieser Mann ist Musiker. Man hört es hier eindeutig raus.
Genau. Okay. Aber du hast auf jeden Fall, du hast die Möglichkeit, bei der 1 auf dem E schon den Schlag zu machen, das wären Deutsche. Deswegen kommt Techno aus Deutschland. Das ist bang, 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 bang. Du hast aber auch die Möglichkeit bei der 1 auf dem S, also quasi hinten.
Ich verstehe nur Bahnhof, aber es klingt sehr plausibel.
Late back, also sehr spät immer. Und Ringo Starr kommt immer spät rein. Aber deswegen hat er diese coolen Fills, wo du irgendwie denkst, wow. Und dann erklärt der Dave Stewart, und das ist so sympathisch, weil er sagt, das Problem ist, ich bin Linkshänder. und ich spiele auf einem Drumkit, was für Rechtshänder ist. Deswegen muss ich immer mit der linken Hand über die rechte rüber und deswegen wird's langsamer. Und das ist so Ringo, dass er nicht einfach da steht und sagt, ja, ich bin der Coolste, sondern er erklärt's einfach, weil er irgendwie ein Arbeiterjunge aus Liverpool ist.
Und daraus ergibt sich ja diese besondere Körperhaltung auch, genau, am Schlagzeug. Oder?
Genau.
Jetzt wissen wir warum.
Und das ist so toll, dieses Interview. Ich schreibe es mir gerade auf. Interview Dave Stewart verlinken. Das ist einfach großes Kino. Also Sentimental Journey haben wir von ihm auf dem Album drauf. Das ist der Ringo-Song.
Auf jeden Fall. Und der passt auch.
Wollen wir einen zweiten?
Grundsätzlich, das habe ich ja schon gesagt, sah das Konzept ja vor, dass Ringo immer mit einem Titel auf einem Beatles-Album drauf sein soll, muss. Ich denke, mit einem Titel können wir es belassen.
Okay, also lassen wir diesen Song einfach für sich sprechen und sagen, okay, Ringo, du bist mit Sentimental Journey drauf. Ich finde eigentlich, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, das wäre ein geiler Albumtitel.
Ja, darüber müssen wir noch diskutieren. Ja.
Ich wollte nur mal
Ich habe da auch ein, zwei Ideen
im Kopf.
Okay. Gut. In My Life zum Beispiel, lernt später darüber.
Jetzt haben wir aber erst 9 Songs, das heißt, wir müssen uns um den 10. streiten.
Ich würde gerne noch den ein oder anderen Titel von John Lennon auf dem 70er Album sehen.
Das verwundert mich
jetzt
total.
Zum Beispiel, wir haben ja über diese Urschreittherapie gesprochen von John Lennon. Und da gibt es einen Titel auf dem Plastic Ono Band Album, der heißt Isolation. Passt eigentlich richtig gut auf das Album, finde ich.
Ja, wir reden nicht nur über die Musik, sondern wir spielen sie auch. Das wäre Isolation.
Sehr einfach instrumentiert.
Ja, wäre das ganze Album. Hat er
schon gesagt. John Lennon hat es ja auch schon erklärt. Und dann mal rein. People say we got it made. Don't they know we're so
afraid? Ich muss da mal was dagegen sagen.
Bitte.
Ich glaube, in der Runde würden wir jetzt... Also wir stellen uns jetzt Ringo und wir stellen uns jetzt George und wir stellen uns Paul, besonders Paul vor. Und Paul würde sagen, John, ja, es ist wichtig für dich, aber das ist
nicht
kein
für die Beatles. Ja, okay. Das ist natürlich ein Argument.
Das ist einfach, das ist Soloalbum, passt
George,
in das Konzept.
George Martin darf ja hier und da auch noch ein Wörtchen mitreden, oder? In
aber George Martin hätte sowieso immer die Rolle, immer die Seite von Paul McCartney angenommen. Immer.
Bisschen mehr Mainstream, ne?
Genau, bisschen mehr Mainstream.
Bisschen viel Mainstream.
Okay, also Isolation hat es jetzt nicht geschafft.
Isolation hat es leider nicht geschafft.
Nein, Isolation hat es nicht geschafft.
Eine Nummer, die ich persönlich auch...
Hat es nicht geschafft.
Das ist das Werbejingle. Kaufen Sie jetzt für nur 99 Cent die Beatles-Quizfragen. Die Beatles-Quizfragen, jetzt neu, für jeden Beatles-Nerd.
Genau, okay. Also, Isolation, was hast du noch? Was hast du noch auf der
Look
Tasche?
At Me. Look at Me ist ein Titel, der die ganze Unsicherheit John Lennons als Mann, als Mann mit Ende 20, gut widerspiegelt und wiedergibt. Auch da ist er mit ausgebreiteten Armen, stellt er sich vor die Fans und sagt, Leute, ich bin total unsicher. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich hier in der Welt wahrgenommen werde. Und das ist auch wieder diese Offenheit in diesem Album, die so tief geht, dass es schon schmerzlich auch für jemanden, der das hört.
Schöner Effekt. Flanger auf der Stimme.
Ja, stimmt, jetzt wo du sagst.
Was ich sowieso interessant finde an diesem Album ist, das hat Phil Spector produziert. Und Phil Spector ist eigentlich dafür bekannt, dass er The Wall of Sound macht.
Ja, dieses Aufgepumpte mit ganz vielen Instrumenten und Streichern.
Das passiert ja hier gar nicht.
Hat sich da wohl nicht durchgesetzt.
Look
at Me, also den nehmen wir
auch. Finde ich gut.
Passt.
Ich finde auch, also so sehr ich McCartney schätze, und so glücklich ich bin, dass Maybe I'm Amazed drauf ist und so okay ich es finde, dass Teddy Boy drauf ist, und Teddy Boy habe ich nur deswegen wirklich gesagt, weil ich finde, wenn man sich die Geschichte anguckt, der Song wäre irgendwann auf einem Beatles-Album gelandet. Den hat er, glaube ich, zweimal vorgespielt. Und deswegen ist das schon gut. Every Night kann ich sehr gut mitleben. Wir haben jetzt 10 Songs. Ich lese sie mal vor.
Ja, bitte.
Working Class Hero, Mother, Maybe I'm Amazed, Teddy Boy, Junk, My Sweet Lord, All Things Must Pass, Love, Sentimental Journey, Look at Me. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, also Working Class Hero, Mother und Look at Me von Lennon. Maybe I'm Amazed, Teddy Boy Junk von McCartney, ja. My Sweet Lord und All Things Must Pass von George Harrison. Der ist eigentlich ein bisschen zu wenig.
Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade jetzt nochmal in das Album reingeschaut, da gibt es eine Nummer, Isn't It a Pity, passt
aber
wahnsinnig, es ist nicht vordergründig das Thema Beatles,
ja.
Also ist es nicht eine Schande,
ja.
Dass wir uns getrennt haben, aber es ist schon in da auch wieder in Klammern gesetzt, ist das schon das Thema. Und ich finde ihn auch, das ist ein typischer George Harrison Song, vielleicht können wir gleich mal kurz reinhören.
Das ist ein geiler Song.
Finde ich großartig.
Das ist ein großartiger Song von wie hieß er gleich? Worüber reden wir gerade?
Wir reden über All Things Must Pass und George Harrison.
Es war ja nur ein Scherz, von mir. Ich wollte einfach überspielen, dass ich hier...
Ich kann noch mal kurz in den Text reinschauen. Da heißt es nämlich, also übersetzt ins Deutsche, ist es nicht ein Jammer, ist es nicht eine Schande, wie wir einander Herzen brechen und einander Schmerzen verursachen, wie wir einander Liebe nehmen, ohne weiter zu denken, wobei wir vergessen, zurückzugeben. George Harrison. Boah. Schon.
Isn't it a pity?
How?
Now isn't it a shame?
Schon großes Kino.
Wobei die Instrumentalisierung erinnert mich persönlich so ein bisschen an eine Drehorgel auf dem Jahrmarkt. Das finde ich jetzt nicht so, aber ich finde die Melodie finde ich super, seine Stimme und der Text ist schon großartig. Instrumentalisierung, sagen wir mal eine 3+.
Das ist richtig, aber wir müssen jetzt, es gibt zwei Gründe, warum er nicht draufkommt.
Oh.
Der erste Grund ist, wir sind im Beatles-Universum. Das heißt, John und Paul hätten gesagt, George, du hast zwei, halt die Fresse.
Zwei Titel schon, ja.
Genau, du hast schon zwei
das
Titel.
Das ist schon einer zu viel.
Das ist schon fast einer zu viel. Und dann haben wir noch ein Problem, dass wir in unserem Paralleluniversum uns trotzdem nur auf das beziehen können, was es im wirklichen Universum gegeben hat.
Mhm.
Und 1971 gibt es einfach kein Album von
George. Kein Album, es gibt das Live-Album, Live in Bangladesch.
Willst du einen Dylan-Song auf einem...
Gut, er hat ja auch selber, es gibt auf dem Album tatsächlich den ein oder anderen. Also erstmal ist es wirklich technisch ein gutes Live-Album.
Saugut.
Richtig gut.
Ja.
Und der ein oder andere Titel hätte es qualitativ auch durchaus auf ein Beatles-Album schaffen können. Aber wir konzentrieren uns natürlich auf Studioarbeit.
Richtig,
das ist ja klar.
Richtig. Ja. Und wir müssten auch definitiv What is Life berücksichtigen von dem Album. Also, wir machen jetzt quasi den Karton zu und sagen...
Vielleicht machen wir ihn später nochmal auf.
Also All Things Must Pass ist noch nicht vorbei für uns, obwohl es heißt All Things Must Pass, aber das noch nicht. 1971 werden wir uns nochmal daran laben.
Das heißt,
ist das okay für dich?
Das ist absolut okay. Das heißt, wir ziehen jetzt nochmal einen Strich drunter.
Richtig.
Und haben jetzt nochmal welche Titel.
Wir haben von John Lennon Working Class Hero, Mother und Look at Me. Wir haben von Paul McCartney Maybe I'm Amazed.
Ja, klar.
Wir haben Teddy Boy und Junk. Junk ist ein großes Kino, finde ich. Ist ein toller Song. Wir haben von George Harrison My Sweet Lord. Mhm. Das ist die Single dieses Albums.
Absolut.
Und wir haben All Things Must Pass. Ich habe vergessen, Love von John Lennon.
Liebeserklärung natürlich an Yoko Ono.
Ja, aber es ist auch so, es ist einfach ein Song, was ist eigentlich Liebe? Das finde ich das Geile daran. Das ist so, es ist halt nicht dieses Oh Yoko, was dann auf dem nächsten Album kommt. Oh, ich könnte kotzen.
Mhm.
Aber das machen wir erst 1970 sind wir noch relativ nett zueinander.
Ich würde auch sagen, da.
Ab 1971 wird es hart.
Man merkt schon, dass wir immer noch beide gleichermaßen von John und Paul begeistert sind. Das wird sich wahrscheinlich ändern
mit den
Jahren.
Das wird sich definitiv ändern mit den Jahren. Das Ding ist einfach auch, ich glaube 1970 ist auch einfach auf den Soloalben, wenn man es mal ganz realistisch sieht, das sind Beatles-Alben, also auf den Alben ist einfach sehr viel Einfluss.
Beatles-Material, klar.
Extrem viel Beatles.
Teilweise auch Songs, die sie halt zusammengeschrieben haben.
Richtig,
oder unter dem Einfluss halt des Band-Alltags, zum Beispiel in Indien. Hört man das schon raus, klar.
Insofern ist es auch gar nicht so ein Wunder, dass es relativ homogen hier zugeht im ersten Jahr.
Relativ.
Es wird nicht richtig so.
Es fehlt noch der Albumtitel, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Du hast schon mal einen Vorschlag gemacht,
Journey? Ich fände Sentimental Journey richtig cool, weil es ist sentimental. Sie singen über Liebe, also Maybe I'm Amazed ist ein Liebessong, es ist Love, es ist Look at Me, ist sehr... sentimental. My Sweet Lord.
Ist eigentlich ein schöner Albumtitel, ob die Jungs gesagt hätten, wir nehmen einen Song von Ringo, um daraus auch noch den Albumtitel abzuleiten, glaube ich eher nicht. Von daher, ich werfe auch meinen Vorschlag in den Ring, In My Life.
Hätten Sie das gemacht? Ein Song von 1965?
65, 66. Er transportiert halt relativ viel, ne? So diesen Rückblick.
Aber ich finde, du hast wieder viel zu sehr die John Lennon. Das ist wie Isolation.
Ich habe die John Lennon Brille auf.
Du hast die John Lennon Brille auf.
Ja.
Insofern, also man könnte jetzt, wir sind ja in diesem Paralleluniversum. Wir haben, was wir gerade erlebt haben im Beatles-Universum ist, wir haben, wir lassen mal diese Let It Be-Platte raus, ne? Weil eigentlich wäre die ja gar nicht wirklich erschienen, so, ne? Die haben sie ja abgebrochen.
Genau, da haben sie gesagt, das reicht so nicht.
Das wollen wir nicht.
Und haben dann ja auf Basis dieser Kritik dann halt Abbey Road produziert, um nochmal was Vernünftiges zu machen.
Richtig, ne? Klar. Das, letztendlich war es das Abschiedsgeschenk an George Martin, an die Fans, an überhaupt. So, aber was haben wir gelernt? Wir sind ja in unserem Paralleluniversum. Wir sagen, 69 haben wir Abbey Road aufgenommen. Was haben wir gemerkt? George Harrison ist auf einmal derjenige, der die großen Hits hat. Auf dem nächsten Album featuren wir Ringo.
Mit einem Titel.
Mit dem Titelsong.
Die große Stille.
Es denkt in Olli Peral.
Stille kann auch sehr aussagekräftig sein.
Sie war gerade sehr, sie hat irgendwie...
Sentimental Journey finde ich als Titel stark, aber wenn man weiß, dass dahinter ein Titel von Ringo Starr steht, glaube ich nicht, dass jemals gereicht hätte, um dafür sozusagen ein Beatles-Album zu beschreiben namentlich. Das glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es jetzt diesen Titel nicht gegeben hätte und du hättest mir gesagt, Sentimental Journey, einfach als Idee, hätte ich das gut gefunden.
Ja.
Aber vor dem Hintergrund, dass Sentimental Journey ist ein britischer Schlager, der ist ganz charmant und passt auch gut aufs Album, aber als Albumtitel taugt er meiner Meinung nach nicht. Jetzt wird's schwierig.
Jetzt wird's richtig. Also ich finde dieses, ich glaube, also die Beatles haben nie zurückgeguckt. Deswegen glaube ich, hätten sie nicht In My Life genommen. Sie haben nie zurückgeguckt. Das ist
durchaus ein Argument.
Ja.
Und In My Life natürlich auch eine sehr persönliche Note von John Lennon.
In
My Life wird es offensichtlich auch nicht.
Nee, das ist nach hinten geguckt. Das haben sie nie gemacht. Ja. Sie haben immer nach vorne geguckt.
Schrei mich nicht an, bitte.
Wenn ich schreien würde, du. Dann würde dir halt der Ohrenschmalz abplatzen.
Ja. Wenn ich jetzt Radio machen dürfte, würde ich sagen, welcher Meinung seid ihr? Ruft jetzt an unter der gebührenfreien Hotline 01805 3x3 66 8899. Wir suchen einen Beatles-Namen für das Beatles-Album in unserem Paralleluniversum. Aber zum Glück machen wir ja hier
kein Radio. Genau. Weil dann würden wir auch sowas überhaupt nicht machen.
Da ruft gerade jemand an.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich mir das Album angucke, Abbey Road war ein Klassiker.
Definitiv. Absolut, mit
Bombasto-Sound.
Rockoper eigentlich. Richtig, ne?
Also die zweite Seite ist einfach, das ist großartig.
Und da muss ich auch zugeben, bei Paul McCartney gesanglich ist er da schon...
Großes Kino.
Ganz groß.
Es gibt diese Geschichte, dass er für Oh Darling, um das zu singen, ich glaube, es gibt 100 Takes. Irgendwie so. Er ist jeden Tag ins Studio, weil er hat um die Ecke gewohnt, ist reingegangen, hat einen Take gemacht, hat gesagt, ist es nicht.
Ist auch einer seiner besten Gesangs-Performances, würde ich sagen.
Ne? Ja.
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 Also Rockoper, groß, bombastisch, nicht nur, aber schon auch extrem üppig produziert.
Richtig.
Ne, da gibt es eigentlich keine einfachen Songs von der Instrumentalisierung.
Das ist alles sehr komplex.
So, und dann gucken wir uns mal die Titel an, für die wir uns jetzt entschieden haben.
Richtig.
Und das sind ja alles eigentlich
ziemlich
reduzierte Songs, wo man sagen könnte, gut, auf das Wesentliche, sagt man ja, auf das Wesentliche reduziert, das, was die Band vielleicht zu dem Zeitpunkt ausgemacht hat, also vom Handwerk als auch von der Situation, von der psychischen Situation, in der die Band war, Anfang der 70er.
Dann lass es doch genauso nennen. Simple things.
Das sind die einfachen Dinge im Leben.
Sind die einfachen Dinge im Leben,
um die es geht. In dem Album ist es dann natürlich die Liebe, es ist die Auseinandersetzung mit eigenen, tiefsitzenden, privaten, ja, Krisen.
Ja.
Ja. Bei, vor allem bei John Lennon und Paul McCartney. Es sind die einfachen Dinge, da sind wir auch bei Ringo Starr.
Richtig.
Sentimental Journey. Einfach im positiven, ja, Sinne einfach. Ja. Also von daher, jetzt habe ich wieder eine Gänsehaut, ne?
Was wäre es für ein Album passt. Gewesen? Was wäre es für ein Album?
Simple Things kann man ein bisschen schwer aussprechen. Als Radiomoderator hätte man es gehasst. Simple Things.
Das neue Album der Beatles.
Simple Things. Aber der Titel an sich ist schon wie so ein Stempel, ne?
Richtig.
Eigentlich auf einem Niveau mit Let It Be. Nach Let It Be, Simple Things.
Simple Things.
Ja.
Letztendlich ist es das ehrlichere Let It Be. Also jetzt, ich möchte nicht Let It Be und die ganzen Songs darauf missen, aber eigentlich wäre es die konsequentere Nummer gewesen. Dieses, wir sind jetzt erwachsen, wir haben ein neues Jahrzehnt und wir kommen in dem neuen Jahrzehnt mit den wirklich wichtigen Dingen.
Also dieses Paralleluniversum.
Ja.
Ist eine schöne Welt.
Das ist wirklich eine schöne Welt. Und wenn ich mir allein vorstelle, dieses All Things Must Pass, dreistimmiger Gesang von John Paul George, großes Kino.
Fehlt nur noch die Reihenfolge. Das ist ja auch etwas, was durchaus, du hast auch schon in Bands gespielt, ja, auch zu Streit führen kann. Ne?
Absolut, absolut.
Welcher Titel ist der Opener auf der A-Seite, Opener B-Seite,
richtig,
womit endet das Ganze? Ja, wenn wir da jetzt mal sozusagen die Entscheider oder uns jetzt in die Situation der Beatles hineinversetzen, was könnte der Opener sein?
Ich finde, wir haben das schon gut gemacht auf Abbey Road mit George Harrison. Das ist eine gute.
Passt.
Passt. All Things Must Pass. Ja,
passt.
Ist gut, oder?
Nehmen wir.
Nummer eins.
Nummer zwei,
jetzt kommt Lennon. Es muss Lennon kommen.
Muss ein Lennon-Titel sein, ne?
Working Class Hero.
Ja.
Den muss man früh bringen. Wenn der am Schluss kommt, ist es so ein Downer.
Ist ein Bringertitel.
Ja, den muss man ganz früh bringen. Den muss man ganz früh bringen. Nummer drei muss jetzt McCartney sein.
Maybe I'm Amazed,
ja, definitiv.
Paul McCartney hat ja gesagt, auf der Bühne vom Stimmungsbogen hat er immer gesagt, das muss ein W sein.
Ja.
Also er hat sich immer ein W vorgestellt bei der Songauswahl, bei der Planung. Das heißt, du fängst richtig fett an, arbeitest dich dann ein bisschen an dem W runter, steigerst dich wieder runter. Und am Ende, das ist erstaunlich, sagt er, er endet eigentlich die Konzerte sozusagen mit einem Höhepunkt.
Ja.
Und überlässt die Leute dann mit ihren Glückshormonen sozusagen. Aber das ist schon eine ganz coole Show-Philosophie.
Ja, ja. Ja, ja.
Passt auch nicht eins zu eins, aber kann man auch ein bisschen übertragen auf so ein, auf die Frage, welche Reihenfolge sollen die Titel jetzt nehmen auf dem Album.
Maybe I'm Amazed.
Ja.
Nummer drei. Nummer vier.
Wird schwer.
Ich finde Love.
Die ruhige, sentimentale Liebeserklärung, ja, von John an Yoko.
Und das ist auch quasi Maybe I'm Amazed Nummer zwei.
Vielleicht ist das auch tatsächlich, weil die Beatles, das haben wir ja schon geklärt, haben sich dann auch darauf geeinigt, dass die Frauen sind da.
Ja.
Und die sind auch wichtig. Aber fürs Geschäft, fürs Business,
sind sie
für
schlecht.
Die Produktionsarbeit lassen wir sie dann außen vor.
Das ist
und
richtig.
Das sind dann sozusagen zwei Abschiedsnummern.
Richtig. Das ist Love und das ist Maybe I'm Amazed. Und
passt.
Ihr seid in den Texten, aber das reicht auch.
Haben wir noch einen Titel auf der A-Seite oder war es das?
Nee, wir müssen ja noch einen fünften Titel. Ich würde sagen, wir gehen ganz groß raus. My Sweet Lord, die Single.
Die Single.
Das ist definitiv die Single. Das ist die Single
die
von diesem
Single
Album.
Ist das, ja.
Das ist definitiv die Single. Okay, jetzt sind wir tierisch groß rausgegangen. Jetzt müssen wir auf der B-Seite. Ich sage dir, John hätte gesagt, Jungs, auf der ersten Seite, das ist scheiße. Ich brauche jetzt die große Nummer. Mother.
Der große Seelenstrip.
Das ist einfach eine irre Nummer. Das ist eine gute Nummer, guter Albumstarter auf der zweiten Seite.
Mhm. Mhm.
Sieben.
Ja, muss eine McCartney-Nummer sein, ne?
Teddy Boy. Let's get over with it. Also ich finde den okay, aber ich finde den jetzt nicht dolle. Aber ich finde, der muss auf das Album drauf, weil der wäre auf kurz oder lang auf einem Beatles-Album rausgekommen.
Wann ist der geschrieben worden? Das hast du schon gesagt.
Der ist irgendwie 68, ist der.
Könnte auch aus der absoluten Anfangszeit der Jungs stammen.
Ne? Ja.
Als sie gerade angefangen haben, im Doppeldeckerbus sich kennenzulernen und dann unterwegs halt den einen oder anderen Titel schon geschrieben haben.
Let's get over.
Ja.
7. Dann noch eine Lennon-Nummer. 8. Look at me. Haben wir noch. Mhm. Das ist die einzige über. Dann ist noch Junk und Sentimental Journey. Ich würde Sentimental Journey, damit gehen wir raus.
Damit gehen wir raus. Das ist die Ringo Starr-Nummer. Junk davor, Paul McCartney.
Ja.
Aus auch seinem ersten Soloalbum.
Großartiger Song.
Steht
Simple Things.
Das große Beatles-Album, wo die Kritiker sich überschlagen haben. Warum? Weil es total überraschend dahergekommen ist.
Im Rolling Stone stand die große Kritik drin. Herr Jenner sagte dazu, die Beatles haben sich auf das wirklich Wichtige, sie sind in sich gegangen, sie haben transzendente Songs geschrieben, wie My Sweet Lord, was eine überzeugende Single ist, und die zweite Single von George Harrison, die zweite erfolgreiche Single von George Harrison für die Beatles. McCartney hat den Beatles Liebessong Maybe I'm Amazed dazu gebracht. Und Lennon hat mal gezeigt, was eine Harke ist und dass die Beatles auch politisch können.
Und George Martin stand nur in der Ecke und hat gedacht, ich brauche einen neuen Job.
Richtig. Weil richtig produzieren konnte er nicht. Das konnte er nicht. Die Jungs waren sehr simpel drauf. Simple Things.
Simple 1970. Things.
Was würdest du sagen, was hatte der Rolling Stone gegeben? 5 Sterne?
Der Rolling Stone hätte tatsächlich 5 Sterne gegeben, weil einfach das musikalische Handwerk dermaßen in den Vordergrund tritt und vor allem auch das Songwriting, die Autorenarbeit wahrscheinlich nochmal eine neue Stufe erreicht hat mit dem Album im Vergleich auch zu Abbey Road, wo es schöne Geschichten gibt, aber die einfach psychisch nicht so in die Tiefe gehen.
Richtig.
Ja.
Na, das Abbey Road ist so ein flashy Album.
Come Together, alles schön und gut.
Ja.
Passt bis heute für jede Autowerbung oder wie auch immer. Aber es hat einfach nicht die Tiefe, die emotionale und psychische Tiefe wie Simple Things, ganz klar. 5 Sterne.
Simple Things, definitiv. Und sie hätten wahrscheinlich auch gesagt, dass es eine total geile Nummer ist, dass die Beatles 1970 auch wieder hingehen und sagen, wir nehmen einen Song, der von jemand anders geschrieben worden ist, für Ringo. Ist auch ein cooler Move.
Absolut.
Ist ein cooler Move.
Ja, beschreibt halt auch oder zeigt auch den Humor der Band.
Richtig.
Und der ist ja definitiv nicht groß genug einzuschätzen. Das ist ja auch das, was die Band halt ausgezeichnet hat. Von daher passt das auch super. Wenn man auch das Video dazu passt, auch 1:1. Ringo Starr, Sentimental Journey, perfekt.
Definitiv.
Ja.
In unserem Paralleluniversum, das Album der Beatles von 1970.
Viel Spaß beim Hören, kann man da nur sagen.
Genau, die Playlists, wir haben eine auf Spotify, wir haben eine auf Apple Music und wir haben eine auf Amazon Music. Die Playlists werden verlinkt in den Shownotes. Könnt ihr also einfach draufklicken und euch anhören.
Und ich sage dir eins schon, alleine der Gedanke daran, das Album jetzt einmal komplett durchzuhören, das flasht mich total.
Das ist auch wirklich großartig. Ja. Das ist einfach, unsere Idee geht auf, oder?
Die geht definitiv auf. Und es ist hochsentimental und sehr emotional und beweist einfach nur das, was die Jungs geleistet haben. Ich sag's nochmal, in dem Alter.
Richtig.
Das ist schon, boah, Wahnsinn.
Die sind noch nicht 30.
Die sind 27, 28.
Richtig.
Ja. Das ist schon enorm und von daher kann man da schon von musikalischen Genies sprechen.
Definitiv. Simple Things, das Album der Beatles aus 1970. Und wartet erstmal ab, was das Album der Beatles von 1971 gewesen ist.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.